Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Ja, meine lieben Zuhörer, heute schon Folge 3 beim Thema Zucker und Co., Kohlenhydrate und Co. Zuckertricks und Zuckerhacks, unter anderem natürlich auch aus dem Buchtipp, werdet ihr heute wieder hören. Ihr seid gespannt. Es geht heute in erster Linie um die Zuckerhacks Nummer 6 bis 10 aus dem Buch. Und ich versuche, diese Hacks auch so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, also auch bezüglich der Machbarkeit, und möchte dann auch am Ende der Folge eine große Abschlussfolge für das Thema in 2 Wochen ankündigen. Bleibt also bis zum Schluss dran, weil das wird spannend. Also heute geht es noch um weitere Tipps. Und insgesamt ist es so, dass man immer so ein bisschen offen sein muss, für ja nur einen Teil zu übernehmen, zu hinterfragen und nicht immer alles 100% für bare Münze zu nehmen. Trotzdem finde ich die Hacks aus dem Buch schon sehr, sehr bedenkenswert und auch so, dass man die, also nicht Bedenken haben, sondern dass man die machen kann und hinterfragen kann und vieles kann man umsetzen. Vielleicht nicht ganz orthodox, wie manche das machen, aber es sind ganz gute Ansätze.
Direkt nach dem allerletzten Bissen geht es in unseren Organen eigentlich erst so richtig los. Wir lehnen uns entspannt zurück, aber drinnen startet ein regelrechter, 4-stündiger Marathon. Das nennt sich postprandialer Zustand.
Oh ja, ein Begriff, der so unglaublich technisch klingt, aber eigentlich beschreibt er ein liebevolles, ganz intensives Kümmern. Unser Körper nimmt fast all seine Kraft, schickt das Blut in den Bauchraum und das Immunsystem zieht sich ganz leise in den Hintergrund, um Platz für die Sortierarbeit zu machen.
Genau, aber das Problem ist das Timing. In den 80ern dauerte dieser Zustand vielleicht 8 bis 12 Stunden am Tag. Heute snacken wir uns durch die Zeit und verbringen fast 20 von 24 Stunden im postprandialen Modus. Die Zellen kommen nie zur Ruhe, weil ständig neues Insulin ausgeschüttet wird.
Und das ist so wichtig, weil wir müssen verstehen, but when insulin levels are high, we cannot burn fat for fuel. Also, wenn der Insulinspiegel hoch ist, können wir kein Fett verbrennen. Der Körper ist dann quasi im permanenten Einlagerungsmodus und die wunderbare zelluläre Putzkolonne kann nicht starten.
Die Putzkolonne? Du meinst das leise Gluckern im Bauch, das uns manchmal fast ein bisschen peinlich ist?
Ja, genau. Dieses Gluckern ist eigentlich ein wunderschönes Zeichen. Es ist das Signal, dass der Verdauungstrakt endlich leer ist und mit einem Besen durch die Gänge geht, um aufzuräumen. Das passiert aber nur, wenn wir metabolisch flexibel sind. Also wenn der Körper lernt, flexibel den Staffelstab zwischen Glukose und Fettverbrennung hin und her zu reichen.
Und diese metabolische Flexibilität, die verkümmerte ja völlig, wenn wir ständig snacken. Aber die gute Nachricht ist, wir müssen nicht hungern, um das zu reparieren. Es geht um die Reihenfolge. Wenn wir ein Stück Ananas oder einen Keks als Nachtisch direkt nach dem Essen nehmen, reagiert der Körper völlig anders, als wenn wir das isoliert um 15 Uhr als Snack einschieben.
Oh, das ist mein absoluter Lieblingshack. Ich nenne das gerne den Abflussrohreffekt. Stell dir vor, die Ballaststoffe, Proteine und Fette aus der Hauptmahlzeit liegen im Magen wie ein kleines, feines Sieb über dem Abfluss. Wenn danach der Zucker aus dem Nachtisch kommt, sickert er nur ganz, ganz langsam durch dieses Sieb in den Dünndarm.
Ah, das heißt, der Blutzucker schießt nicht explosionsartig nach oben, weil die Moleküle quasi im Stau stehen. Wir verhindern die gefürchtete Glukosespitze, obwohl wir exakt dasselbe Süße gegessen haben.
Ganz genau. Es ist wie ein sanfter Fluss statt eines Wasserfalls. Gader, eine dreifache Mutter aus Kuwait, hat genau damit ihr ganzes Leben verändert. Sie hatte schweres PCOS und eine Insulinresistenz. Ihr Arzt sagte nur unbestimmt, sie solle sich besser ernähren, was ihr überhaupt nicht half. Aber als sie anfing, ihre geliebte Schokolade einfach direkt nach dem Essen als Nachtisch zu genießen, statt zwischendurch zu snacken.
Warte, nur durch diese kleine Verschiebung? Ohne strenge Diät?
Ja, nur durch das Timing. Nach 3 Monaten setzte ihre Periode wieder ein. Ihr durchschnittlicher Blutzucker sank von 162 auf 90 Milligramm pro Deziliter und sie verlor 10 Kilo. Ihr Körper wurde wieder ihr Freund, ganz ohne Kampf.
Beeindruckend. Also, wer das nächste Mal Lust auf Süßes hat, einfach kurz beiseite legen und als krönenden Abschluss nach der nächsten echten Mahlzeit genießen.
Ja, hier geht es darum, um verschiedene Dinge. Hauptsächlich natürlich darum, dass man einfach Pausen braucht zwischen seinen Nahrungsaufnahmen. Also es ist nichts gegen einzuwenden, 5 Mahlzeiten am Tag zu haben, wobei natürlich schon 3 Hauptmahlzeiten sein sollten, aber eben nicht noch Snack hier, Snack da, Snack hier, Snack da und schon gar nicht mit einfachem Zucker. Also auch keine Zuckergetränke oder Saft oder ähnliches. Weil man natürlich dann seine Insulinausschüttung auf Dauerfeuer stellt und natürlich so auch eine Insulinresistenz erzeugen kann. Aber selbst wenn man keine Insulinresistenz erzeugt, kommt man nicht in die Fettverbrennung rein. Ein Ziel kann sein, wenn man die ganzen Hacks befolgt, also angepasst individuell, gar nicht übertrieben, dann kann es sein, dass man vor dem Einführen dieser Hacks es einfach nicht geschafft hat, zum Beispiel morgens Sport zu machen auf leerem Magen. Man kriegt immer wieder Nachrichten über Sportler, Hobbysportler, die sagen, ich musste vorher mindestens einen Müsli-Riegel oder 2 nehmen. Ich kenne das von mir auch und ich habe es überhaupt nicht geschafft, mit dem Sport anzufangen. Es geht jetzt nicht um Leistungssport, es geht um Trainingssport, um Sport, der in die Fettverbrennung geht. Aber überlegt euch mal, ihr nehmt morgens 2 Müsli-Riegel, dann müsst ihr erstmal die zusätzlich zu dem Zucker, der eh in den Muskeln ist und in der Leber ist, erstmal verstoffwechseln und dann könnt ihr erst Fett verbrennen. Wenn ihr aber schon auf Sparflamme seid, also die Leberzuckerreserven nicht ganz gefüllt sind, die Muskelzuckerreserven nicht ganz gefüllt sind, dann könnt ihr, das müsst ihr lernen, weil sonst kann man unterzuckern. Der Körper schafft es aber mit einem gewissen Training, dass man langsam steigern muss. Also muss langsam das Fettverbrennen erlernen und am besten macht man das auf eher leerem Magen, auf alle Fälle auf schon nur im Grundmodus gefüllten Muskel- und Leberspeichern. Denkt mal drüber nach, also A, Nachtisch nicht als Snack irgendwann, sondern wirklich als Nachtisch nach dem Essen und das mit dem Fettverbrennen, dass es besser geht, wenn man jetzt nicht vor dem Sport unheimlich viel an Kohlenhydraten und Zucker zu sich nimmt.
Und genau da, an dieser Schnittstelle im Darm, dachten wir ja letztes Mal, okay, die Alpha-Amylase ist blockiert, der Zuckerstrom wird gebremst, alles super. Aber das ist ja erst die halbe Wahrheit. Der eigentliche Zauber, dieses, ich nenne es mal liebevolle Einladen der Zuckermoleküle, das passiert ja eine Etage tiefer, in den Muskeln. Wenn die Essigsäure nämlich ins Blut wandert, dann klopft sie da quasi an und aktiviert ein ganz bestimmtes Enzym. Die AMP-aktivierte Proteinkinase, genau, AMPK.
AMPK, genau. Und das ist im Grunde der zelluläre Treibstoffsensor. Wenn Essigsäure dieses Enzym anwirft, dann signalisiert es dem Muskel, hey, wir haben hier Energiebedarf. Und die Muskelzellen fangen plötzlich an, die Glucose wie ein Schwamm ganz eigenständig und extrem schnell aus dem Blut zu ziehen, um sie als Glykogen zu speichern. Völlig ohne, dass die Bauchspeicheldrüse dafür Unmengen an Insulin raushauen muss. Sie wird quasi entlastet, darf sich ausruhen.
Ist das nicht wunderschön? Die Zellen machen den Muskeldepots quasi die Tür auf und sagen, kommt rein, hier seid ihr sicher. Es ist kein Kampf gegen den Zucker, sondern ein harmonisches Umleiten. Aber sag mal, Frank, wir wollen ja auch die harten klinischen Fakten. Es gibt doch da diese eine ganz berühmte japanische Untersuchung dazu, oder? Aus dem Jahr 2009?
Ja, die Kondo-Studie, veröffentlicht im Fachjournal Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. Das war ein echtes Goldstandard-Design, eine Doppelblindstudie über 12 Wochen mit 175 übergewichtigen Probanden. Die wurden in 3 Gruppen aufgeteilt. Die eine bekam ein Placebo-Getränk, die zweite täglich 15 Milliliter Essig, also quasi einen Esslöffel, und die dritte Gruppe satte 30 Milliliter Essig, also 2 Esslöffel. Und das Erstaunliche war, die Essiggruppen haben nicht nur einfach an Gewicht und Taillenumfang verloren, sondern bei denen ist messbar das viszerale Fett geschmolzen, also dieses wirklich gefährliche, entzündungsfördernde Fettgewebe um die inneren Organe herum. Die Essigsäure hat da im Körper regelrecht die Fettverbrennung angekurbelt.
12 Wochen. Und dann schmilzt dieses tiefe Organfett? Das ist der Wahnsinn. Wenn ich mir vorstelle, was für eine uralte Weisheit eigentlich hinter dieser Säure steckt. Weißt du, ich musste neulich an Manas denken. Eine ganz liebe Frau aus Teheran, die mir erzählt hat, wie ihre Großmutter früher in Iran Apfelessig gemacht hat. Völlig ohne Fabriken oder künstliche Zusätze. Ein richtiges Familienritual.
Oh, echt? Wie lief das ab? Erzähl mal.
Oh, das war so ein schöner, langsamer Prozess. Sie haben reife Äpfel gewaschen und wirklich gründlich püriert. Dieses ganze Püree kam dann in ein riesiges, sauberes Holzfass. Kein Plastik, kein Metall, nur Holz. Dann wurde das Fass mit einem ganz einfachen, luftdurchlässigen Tuch abgedeckt, damit die wilden Hefen atmen können. Und dann stand dieses Fass für exakt 10 bis 12 Monate an einem kühlen, dunklen Ort. Fast ein ganzes Jahr. Und nach dieser langen, stillen Zeit hat sich eine dicke, geleeartige Essigmutter gebildet. Erst dann wurde das Ganze ganz vorsichtig gesiebt. Das hat so viel Würde, findest du nicht? Diese Geduld.
Absolut. Ein ganzes Jahr Fermentation für die perfekte Essigmutter. Das ist natürlich meilenweit weg von dem, was man heute so im Drogeriemarktregal findet. Da gibt es ja mittlerweile diese hippen Gummibärchen mit Essiggeschmack oder Kapseln.
Oh Gott, ja, die Gummibärchen. Bitte, tut das euren Körpern nicht an. Das ist reine Geldschneiderei. Da ist oft so viel Zucker zugesetzt, um den sauren Geschmack zu maskieren, dass man sich den ganzen Blutzuckereffekt komplett wieder zunichte macht. Und in den Kapseln ist oft gar keine freie Essigsäure mehr drin, die im Magen wirken könnte.
Ja, der Maulwurfblattextrakt ist ein echter Geheimtipp. Da steckt ein Wirkstoff namens DNJ drin, 1-Deoxynojirimycin. Ein langes Wort, aber die Wirkung ist genial. DNJ blockiert im Dünndarm das Enzym Alpha-Glucosidase. Das führt dazu, dass die Kohlenhydrataufnahme im Darm um bis zu 40% gesenkt wird. Das ist wissenschaftlich super untersucht und eine perfekte Alternative für die Handtasche.
Das ist fantastisch. 40% weniger Zucker im System, nur durch ein Blatt. Und wo wir gerade bei Alternativen sind. Unsere Community hat ja so wunderbare, kreative Rezepte entwickelt für alle, die keinen Essig mögen. Da ist zum Beispiel dieser wunderbare Zimttee. Aber wichtig, es muss echter Ceylon-Zimt sein, kein billiger Cassia-Zimt. Wegen des Kumarins. Der Zimt macht die Insulinrezeptoren an den Zellen wieder richtig schön empfindlich.
Stimmt, der Zimttee ist super. Manche trinken auch einfach Salz-Zimtwasser vor dem Essen. Das klingt erstmal gewöhnungsbedürftig, aber die Mineralien im Salz zusammen mit dem Zimt dämpfen den Appetit ungemein. Und für die herzhaften Typen gibt es noch Liquid Aminos.
Ah, die fermentierten Soja- oder Kokosaminosäuren. Das gibt diesen tiefen, herzhaften Umami-Kick, der dem Gehirn schon vor dem ersten Bissen signalisiert, hey, wir sind satt und zufrieden.
Genau, und wer es klassisch mag, nimmt einfach Ingwer-Zitrone. Die Zitronensäure verzögert die Magenentleerung, genau wie Essig. Und die Gingerole im Ingwer bringen die Verdauung sanft in Schwung. Es gibt also so viele liebevolle Wege, den Körper vor der Zuckerflut zu schützen.
Absolut. Man muss seinen Körper nicht bekämpfen. Man muss ihm nur die richtigen Einladungen schicken. In diesem Sinne, probiert es mal aus. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ja, in diesem Hack, eigentlich mit Essig überschrieben, sind einige Tipps drin, die man tatsächlich so oder so sehen kann. Diese Kondo-Studie aus Japan, die ist natürlich sehr, sehr spannend und auch wirklich vom Design gut gemacht. Man muss also wirklich sagen, dass diese Säure, die man zu sich nimmt, bestenfalls morgens auf nüchternem Magen, also ein Esslöffel Apfelessig, Bio-Apfelessig aus trüben Apfelsaft, kann man auch noch verdünnen auf Wasser, wenn es zu sauer ist. Da gibt es Kritiker, die sagen, das würde sozusagen auf nüchternem Magen den Magen schaden oder der Speiseröhre. Das ist nun wirklich Quatsch, weil im Magen soll ja gerade durch die Salzsäure, die drin ist, ein saures Milieu herrschen. Und Essig macht da eigentlich überhaupt nichts. Wenn man das nicht gut verträgt, das kann sein, so eine Säure am Morgen, dann kann man das letztendlich trinken. Und gleich mit Müsli, also mit einem kohlenhydratreichen Müsli, dahinterher essen, dann ist das sozusagen durch den Magen durch, da wo es hingehört, nämlich in den Darm, und das Müsli neutralisiert, was gar nicht nötig ist, aber zumindest vom Gefühl her neutralisiert diese Säure. Also diese Säurefrage ist wichtig und aus meiner Sicht auch richtig, was ich gesehen habe. Beim Zimt muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es solche und solche Aussagen. Richtig ist, dass man diesen guten Zimt nehmen soll, wo weniger Kumarin drin ist. Auf der anderen Seite hat man herausgefunden, dass gerade das Kumarin dafür zuständig ist, dass das Insulin nicht so stark ansteigt und eigentlich den positiven Nutzen hat. Aber dann braucht man so viel davon, dass das Kumarin schon wieder schädlich ist. Also da gehen die Meinungen auseinander. Mit dem Zimt wäre ich ein bisschen vorsichtig. In jedem Fall, wenn ihr Zimt nehmen wollt, es hat ja noch andere Wirkungen, wie es ist sehr hochpotent antioxidant und eben immunmodulatorisch, also für das Immunsystem positiv, dann könnt ihr das machen. Nehmt aber diesen guten, den ihr gehört habt, den guten Zimt und nicht den billig einfachen mit dem vielen Kumarin drin. Dann sind natürlich diese Maulbeerextrakte hochspannend. Recht neu, auch in der Wirkung, aber man hat wenig Gegenwirkung oder Gegenstimmen, dass es nicht hilft. Die Frage ist, ist es wirklich nötig oder reicht diese Essiggeschichte nicht auch aus? Hier kommt also wieder zum einfachen Hack, probiert es mit dem Essig aus. Holt euch eine Body Composition Waage, die auch das viszerale Fett misst. Das ist ganz wichtig. Das viszerale Fett, das Fett um das Gedärm herum, ist hormonaktiv. Das ist das gefährliche Fett. Natürlich das Fett außen auch, aber das Fett um den Darm herum, das können auch schlanke Leute haben. Das ist wichtig. Eine Body Composition Waage, Tanita, habe ich euch auch verlinkt in den letzten Folgen, ist geeignet, dieses viszerale Fett zu messen. Ob das nun genau ist, ist gar nicht wichtig. Wichtig ist ja nur, dass es abnimmt. Also wenn man eine Menge X hat von viszeralem Fett, ob das nun 1-2 Kilo mehr oder weniger sind, ist ganz egal. Es soll ja dann abnehmen. Also denkt mal darüber nach, ihr könnt es dann messen. Es geht ohnehin ein bisschen über diese Variables, also auch diese Zuckersensoren, über die wird auch, ja gerade die Debatten, meine KI-Experten werden da auch rüber so ein bisschen herziehen. Aber wenn man eine Unterlage braucht, ein Datenblatt braucht, was sich verändert, auch wenn die Daten nicht 100% richtig sind, aber die Tendenz dann angezeigt wird, kann so ein Wearable, so ein Zuckersensor, wichtig und richtig sein. Genau wie die Fitness-Tracker. Die kann man auch persiflieren, aber selbst wenn sie nicht 100% genau sind, die sind heute schon ziemlich genau, dann kann man seine Veränderung und den Erfolg des Trainings oder auch mal den Misserfolg des Trainings, die Stagnierung oder sogar den Rückschritt, kann man dann an den Wearables, an den Fitness-Trackern messen. Also man sollte mal drüber nachdenken. Am besten ist, man fühlt sich besser, man fühlt sich gut. Wenn man es aber nachlesen kann, ist das natürlich auch eine gute Sache.
Stell dir vor, um uns herum passiert es ständig, alle 3 bis 4 Sekunden, völlig unbemerkt. Unsere Augenlider blinzeln. Das Gehirn schickt ein kurzes Signal. Zack, Muskel zieht sich zusammen, damit das Auge feucht bleibt. Überall im Körper ziehen sich Muskeln zusammen, ununterbrochen.
Genau, das Blinzeln. Und jeder einzelne dieser winzigen Impulse verbraucht Energie. Die Muskeln holen sich dafür am liebsten Glukose aus dem Blut. Je mehr Arbeit sie leisten, desto mehr davon verbrennen sie zu ATP, also zu Zellenergie.
Und das Faszinierende ist, normalerweise brauchen unsere Zellen ja diesen biologischen Schlüssel, das Insulin, um die Türen für den Zucker zu öffnen. Aber wenn Muskeln arbeiten, selbst bei so einem kleinen Blinzeln oder eben beim Gehen, dann öffnen Sie einfach so ein geheimes Fenster, ganz ohne Insulinschlüssel. Sie saugen den Zucker direkt auf, wie ein liebevoller Schwamm.
Dieser insulinfreie Expresskanal ist ein absoluter Gamechanger, Maria. Besonders in den ersten 70 Minuten nach dem Essen. Das ist nämlich das magische Zeitfenster, bevor der Blutzucker nach einer Mahlzeit seinen absoluten Höchststand erreicht.
70 Minuten. Das ist wie eine sanfte Übergabe des Staffelstabs. Wenn wir in dieser Zeit einfach nur träge auf dem Sofa sitzen, dann schwemmt der Zucker aus dem Darm direkt ins Blut, überflutet die Mitochondrien und es entstehen freie Radikale. Oxidativer Stress. Das ganze System gerät unter Druck.
Absolut. Und die Wissenschaft untermauert das eindrucksvoll. Eine große Studie von 2018 mit, ich glaube, es waren genau 135 Probanden mit Typ-2-Diabetes, hat gezeigt, schon einfaches Gehen nach dem Essen senkt diese Zuckerspitze um 3 bis zu 27%, weil die Mitochondrien die Glucose sofort verbrennen, statt sie als Fett abzulagern.
Bis zu 27% weniger Stress für den Körper, nur durch ein bisschen Bewegung. Das erinnert mich an Khaled. Er ist 45, lebt in den Emiraten und hatte immer diesen Bauch, wegen dem er sich am Strand geschämt hat. Er hat an seinem Essen nichts geändert, wirklich gar nichts. Aber er ist nach dem Mittagessen einfach für 10 bis 20 Minuten um den Block gelaufen.
Und das Ergebnis bei Khaled war phänomenal. Er hat über 7 Kilo abgenommen, 7 Kilogramm, einfach nur, weil er die Glucose direkt in die Beinmuskeln geleitet hat, statt sie in den Fettzellen zu parken. Und das Beste, kein Nachmittagstief mehr. Im Grunde ist das die moderne Version dieser uralten indischen Tradition. Chatpadi nennt man das, glaube ich.
Ja, Chatpadi, die 100 Schritte nach dem Essen. Es ist so wunderschön simpel. Und man muss dafür nicht mal ins Fitnessstudio. Monika aus der Community macht das zum Beispiel so. Sie stellt sich 20 Minuten nach dem Essen einen Timer und macht dann 30 Kniebeugen mit einer Kugelhantel direkt vor dem Fernseher.
30 Kniebeugen im Wohnzimmer, das ist genial. Und fürs Büro gibt's auch keine Ausreden. Man kann während eines langen Meetings unter dem Tisch ganz heimlich, Wadenheben machen, den Schollenmuskel aktivieren. Das sieht niemand, aber der Blutzucker sinkt trotzdem ganz sanft ab.
Es ist wie eine Einladung an unseren Körper, wieder in seine natürliche Balance zu finden. Ein kleiner Spaziergang. Ein paar Kniebeugen. Und wir schenken uns selbst so viel Leichtigkeit.
Ja, das geht für den Orthopäden runter wie Butter. Man hat ja früher gesagt, war so ein Sprichwort, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Jetzt habt ihr gerade gelernt, warum Ruhen nicht so gut ist. Also, nach dem Essen sollst du 1000 Schritte tun oder nur 100 Schritte oder Liegestütze oder nur die Wadenmuskeln betätigen. Warum habt ihr auch gelernt? Also gibt es nur eins, mach das.
Es ist, als würde sich so ein ganz dicker, grauer Nebel vor die Augen schieben und man schaut an sich herab und die eigenen Hände, die man da sieht, die fühlen sich plötzlich an wie die eines Fremden. Ich habe diese Phasen der Depersonalisation, dieses Gefühl der Spaltung, ja selbst oft erlebt. Und es ist absolut beängstigend, wenn man im Spiegel sein eigenes Gesicht nicht mehr zuordnen kann. Aber diese eine Erfahrung von Jesse in Chospe am Strand im japanischen Kamakura, die hat für mich wirklich alles verändert. Sie isst da einen Donut, fühlt, wie dieser Nebel sich wieder reinschiebt und schaut dann auf ihr Glukosemessgerät. Und da stand es, schwarz auf weiß. Ein brutaler Sprung von 100 Milligramm pro Deziliter auf 180 Milligramm pro Deziliter.
Wahnsinn, 180 Milligramm pro Deziliter. Das ist eine biologische Flutwelle für den Körper. Und das Spannende ist ja, wenn wir uns die Neurobiologie dahinter anschauen, also bei Menschen, die zu solchen Entfremdungserlebnissen neigen, zeigen Messungen, dass bestimmte Gehirnareale metabolisch viel aktiver sind. Die verbrauchen quasi ohnehin schon unheimlich viel Energie. Wenn jetzt diese riesige Glukosewelle das Gehirn überschwemmt, dann feuern diese hyperaktiven Bereiche noch wilder. Und genau das führt zu dieser extremen mentalen Instabilität. Es ist eben, um es mal so zu sagen, keine Einbildung. Das Gehirn wird da biochemisch regelrecht überflutet.
Oh, danke, Frank. Das macht es so greifbar. Ich stelle mir das Gehirn ja ungern als kalten Computer vor, sondern eher wie ein ganz feines, sensibles Ökosystem. Wenn wir dieses System mit Zucker fluten, dann gerät die innere Landschaft völlig aus der Balance. Das ist, wie wir ja auch aus Studien wissen, keine Einmalsache. Menschen, die ständig solche Glukosespitzen erleben, haben nachweislich eine schlechtere Stimmung, mehr depressive Symptome und eben auch verstärkt Ängste. Weil der Körper ununterbrochen im Alarmmodus ist.
Absolut. Und dann rutscht man direkt in diese klassische 45-Minuten-Falle. Wir alle kennen doch das Gefühl, man ist müde, greift zum Schokoriegel für den schnellen Kick. Aber biochemisch passiert Folgendes. Der Zucker schießt hoch, der Körper schüttet massenhaft Insulin aus, um den Zucker aus dem Blut zu schaffen. Und dieses Insulin blockiert dann komplett die Fettverbrennung. Der Körper kann nicht mehr auf seine Fettreserven zugreifen. Man stürzt ab in ein tiefes Erschöpfungsloch.
Oh ja, an den ich gerade denken musste. Erinnerst du dich? Er saß teilweise 12 Stunden am Steuer auf mexikanischen Autobahnen, völlig erschöpft. Er hat diese Müdigkeit immer mit süßen Riegeln bekämpft. Ein Teufelskreis aus kurzen Hochs und gefährlichen Tiefs, bis er dann umgestellt hat. Weg von der Schokolade, hin zu Karotten und Gurkensticks mit Erdnussbutter. Er hat mir erzählt, er hatte plötzlich durchgehend Energie, keine Angst mehr vor Sekundenschlaf, hat fast 40 Kilo abgenommen und konnte sogar seine Antidepressiva reduzieren. Das ist doch der Wahnsinn, oder?
Das ist der beste Beweis. Er hat seine metabolische Flexibilität zurückgewonnen. Und das Schöne ist ja, Maria, das ist im Alltag so einfach umzusetzen. Wir reden hier von 30-Sekunden-Hacks. Man muss ja nicht hungern.
Nein, im Gegenteil. Es geht darum, dem Körper etwas zu schenken, was ihm gut tut. Ein Becher griechischer Joghurt mit einer Handvoll Pekannüssen zum Beispiel. Oder einfach Selleriestangen mit Erdnussbutter. Ein hartgekochtes Ei mit einer Prise Salz und Pfeffer. Das sind so kleine, liebevolle Gesten an unser inneres Milieu. Wer das tiefer verstehen möchte, dem kann ich wirklich nur Jessys Buch »Der Glukosetrick« ans Herz legen. Es ist so ein wunderbarer Wegweiser.
Ja, ein großartiges Buch, weil es zeigt, dass der Verzicht auf das Süße eben kein Verzicht ist, sondern echte Selbstfürsorge. Man gibt dem Gehirn einfach die biologische Ruhe zurück, die es braucht. Absolut empfehlenswert. Naja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Maria.
Bis zum nächsten Mal, Frank. Passt auf euch auf.
Ja, auch hier fällt mir gleich eine Geschichte ein. Und zwar hatten wir einen Anästhesisten, also einen Narkosearzt, der war so, weiß ich nicht, 1,70, relativ klein und so ein richtiger, ja, schlanker, fast ausgemergelt. Das lag aber ein bisschen am Fahrradfahren. Er fuhr jeden Tag 40, 45 Kilometer zur Arbeit und abends wieder zurück. An ungefähr 330 Tagen im Jahr, 340 Tagen im Jahr. Der ist nur nicht gefahren, wenn es Glatteis gab oder wirklich zu glatt war. Und der hatte circa 10 Jahre vorher, mit Ende 30, 40 oder sogar 50 Kilo mehr gewogen und war kurz vorm Herzinfarkt. Und hat dann auch immer Heißhunger gehabt auf Zucker, war schon im Prädiabetes, also hat fast Diabetes gehabt, hätte also auf kurz oder lang auf alle Fälle ein metabolisches Syndrom gehabt und wäre im Diabetes gelandet oder wäre vielleicht sogar irgendwann am Herzinfarkt verstorben. Der hat sich dann umgestellt und vor allem das Süße aus dem Leben rausgenommen. Selten mal als Nachtisch, das haben wir eben ja gelernt, als Nachtisch mal was Süßes gegessen, aber als Zwischensnack, vor allem wenn er dann Hunger hatte oder auch was brauchte, dann hat er, also er war ein Kohlrabi-Fan. Und zwar Kohlrabi am Anfang auch mit irgendwelchen Dips und hinterher hatte er tatsächlich bei der Mittagspause einfach nur 2 komplette Kohlrabis, große, kleingeschnitten gehabt. Und die entweder so gegessen oder in Magerquark, echten Magerquark reingedippt als Eiweißquelle. Kein, noch nicht mal gesalzen, schon gar kein Zucker drin, sondern nur diesen 5% Magerquark, weil er braucht natürlich durchaus auch Eiweiß für seine Muskulatur, weil er dann 80, 90 Kilometer am Tag Fahrrad gefahren ist. Und das ist nur ein so ein Beispiel. Snacken ist dann nicht gut, wenn es nicht direkt als Nachtisch nach dem Essen genommen wird, haben wir eben gelernt, aber auch dann, wenn es reiner, purer Zucker ist. Wenn das Kohlenhydrate sind, Ballaststoffe, gute Nüsse, ungesalzen natürlich, oder eben einfach irgendwelche Snacks wie Möhren oder Kohlrabi oder was immer ihr euch da vorstellen könnt. Und die gerne auch in irgendwas Mageres, Eiweißhaltiges, wie eben Magerquark reingedippt. Da habt ihr eine richtig, richtig gute Lösung, euren Zuckerhaushalt besser und perfekt in den Griff zu bekommen.
Ich habe neulich wieder diesen Moment gehabt, weißt du, am Geld, am Flughafen. Wenn man einfach nur, man ist müde, man hat diesen unglaublichen Hunger und weit und breit gibt es nichts außer dieses eine, uch, dieses super klebrige, nackte Croissant am Kiosk. Und man merkt richtig, wie man schon beim Schlangestehen innerlich so eine richtige Wut auf die Person vor einem entwickelt, die einfach zu lange braucht, um ihr Portemonnaie zu finden. Das ist faszinierend und erschreckend zugleich.
Oh ja, das klassische Flughafensyndrom. Aber das Spannende ist ja, Maria, dass diese Gereiztheit, dieses, wie man heute so schön sagt, angry sein, nicht nur Einbildung ist. Da gibt es mittlerweile echt faszinierende Untersuchungen dazu. Ein Frühstück, das eine massive Glukosespitze auslöst, führt im Experiment tatsächlich dazu, dass wir die Menschen um uns herum regelrecht bestrafen wollen. Wir werden nachweislich unversöhnlicher und unfreundlicher. Der Blutzucker diktiert quasi unsere soziale Kompetenz.
Ist das nicht verrückt? Ich meine, wir betrachten unseren Körper oft wie eine kalte Maschine, die einfach nur Treibstoff braucht. Aber unsere Biologie ist ja viel eher wie ein hochsensibles, eng miteinander verwobenes Familiensystem. Und wenn wir da, um im Bild zu bleiben, diese nackten Kohlenhydrate reinschmeißen, dann gerät ein ganz bestimmtes Familienmitglied völlig in Panik. Unser Hungerhormon Ghrelin.
Ghrelin als panisches Familienmitglied? Wie meinst du das?
Naja, stell dir Ghrelin wie diese eine extrem besorgte, leicht überforderte Tante vor. Wenn wir nackten Zucker essen, schießt die Energie hoch und die Tante beruhigt sich ganz schnell. Der Ghrelinspiegel sinkt rapide. Aber dann stürzt der Blutzucker genauso schnell wieder ab. Und diese Tante, also unser Ghrelin, wacht plötzlich auf, merkt, dass die Energie weg ist und bekommt die absolute Krise. Sie fängt an zu schreien, wir verhungern, sofort mehr Zucker. Und dieser aggressive Rebound, dieses panische Kreischen im System, das ist genau der Moment, in dem wir emotional komplett absacken.
Das erklärt diese absolute emotionale Achterbahnfahrt. Und genau da setzt ja auch das Buch an, das du neulich erwähnt hast, oder? Von, wie heißt sie nochmal, Jessie Inchospé?
Genau, der Glukosetrick. Ein wirklich wundervolles Buch, weil sie eben genau das beschreibt. Wie wir diese wilden Achterbahnen in unserem Inneren beruhigen können. Und zwar nicht mit Verzicht oder strengen militärischen Verboten, sondern mit einem ganz einfachen, ja, fast schon physikalischen Trick im Darm, der unsere emotionale Stabilität im Alltag retten kann. Der ganze Zauber liegt im Grunde darin, den Kohlenhydraten, wenn sie in unseren Körper spazieren, ein bisschen Gesellschaft zu schenken. Ich sage immer, wir dürfen den Kohlenhydraten nicht erlauben, nackt herumzulaufen. Wir müssen ihnen etwas anziehen. Ein schickes Kleid aus Ballaststoffen, Proteinen oder gesunden Fetten. Wenn wir das tun, dann verlangsamt sich dieser ganze Prozess im Dünndarm enorm. Die Glukose wird viel langsamer und gleichmäßiger in die Blutbahn abgegeben.
Genau, physikalisch gesehen verringert das einfach die Absorptionsgeschwindigkeit im Verdauungstrakt. Aber weißt du, was mir in der Praxis immer wieder begegnet, Maria? Diese hartnäckige Angst vor Fett. Es gibt da immer noch diese alte, populäre These aus den 1980er Jahren. Das ging damals auf einen Franzosen zurück, Michel Montignac, der behauptet hat, Fett in Kombination mit Kohlenhydraten würde den Insulinspiegel völlig ruinieren und quasi direkt in die Fettspeicherung führen.
Stimmt, das schwirrt immer noch in vielen Köpfen herum. Aber das ist doch wissenschaftlich längst überholt, oder?
Absolut, das ist schlichtweg falsch. Heute wissen wir aus Studien sehr genau, Nahrungsfett treibt den Insulinspiegel eben nicht in die Höhe. Ganz im Gegenteil, wenn wir Fett oder Proteine vor oder zusammen mit den Kohlenhydraten essen, verringert das die Menge an Insulin, die der Körper danach ausschütten muss, weil die Glukosekurve flacher bleibt. Es entlastet die Bauchspeicheldrüse also enorm.
Das ist so eine wichtige Botschaft. Es geht um Balance, nicht um Angst. Und wie extrem sich das auswirken kann, sieht man an der Geschichte von Lucy. Sie ist eine junge Siebenkämpferin aus Großbritannien, 24 Jahre alt. Lucy hat Typ-1-Diabetes. Bei ihr war diese Achterbahn noch viel dramatischer, weil ihr Körper ja gar kein eigenes Insulin herstellen kann. Ihr Blutzucker ist täglich von 300 Milligramm pro Deziliter auf 70 untergekracht und dann wieder hoch auf 250.
Oh Mann, 300 auf 70, das ist eine absolute hormonelle Vollkatastrophe für den Körper. Da fühlt man sich permanent wie mit einem schweren Kater.
Exakt. Sie ist jeden Morgen mit diesem Katergefühl aufgewacht. Sie hat ihre Eltern angeschnauzt, hatte unkontrollierbare Wutausbrüche und dachte schon, sie macht all ihre Beziehungen kaputt. Bis sie angefangen hat, ihre Kohlenhydrate konsequent einzukleiden. Statt der nackten Banane zwischendurch gab es die Banane mit Nussbutter. Und vor dem Schokoriegel hat sie einfach ein hart gekochtes Ei gegessen.
Und das hat funktioniert? Bei Typ-1-Diabetes?
Es ist unglaublich. Ihr HbA1c-Wert, also der Langzeitblutzucker, ist innerhalb von nur 3 Monaten von 7,4 auf 5,1 gesunken. 5,1 ist ein völlig normaler Wert für einen gesunden Nicht-Diabetiker. Sie braucht nur noch ein Zehntel des Insulins von vorher. Aber das Schönste ist, diese unkontrollierbare Wut ist komplett verschwunden. Sie sagt, sie kann endlich wieder der Mensch sein, der sie eigentlich sein will. Einfach nett.
Wahnsinn, von 7,4 auf 5,1, das zeigt einfach, wie mächtig diese kleinen Stellschrauben sind. Und es ist so einfach umzusetzen, man muss nicht auf den Apfel verzichten, man nimmt einfach ein paar Mandeln dazu oder serviert das Apfelcrumble mit echter Sahne.
Ganz genau. Oder wenn man Reis kocht. Reis bleibt Reis, auch wenn es Vollkornreis ist. Aber wenn wir ihn mit gehackten Kräutern wie Minze, Dill und ein paar gerösteten Pistazien mischen und vielleicht ein Stück Lachs dazu essen, dann haben die Kohlenhydrate ein wunderschönes, schickes Kleid an. Und es schmeckt am Ende sogar viel besser.
Definitiv besser als trockenes Getreide. Naja, ich würde sagen, das nehmen wir direkt als Inspiration fürs nächste Mittagessen mit. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Maria.
Bis zum nächsten Mal, Frank.
Ja, da haben die KI-Experten Maria und KI-Assistent Frank ja die Sache ganz gut zusammengefasst. Und auch gleich übergeleitet zum nächsten Thema, das dann in der übernächsten Folge kommt, nämlich Fette. Fette Fettsäuren und wie Fette und Fettsäuren, also gutes Fett, schlechtes Fett und all solche Geschichten, damit wird aufgeräumt. Und natürlich Fette und Kohlenhydrate habt ihr gerade schon von gehört. Also packt eure Kohlenhydrate in ein günstiges Kleid. So würde ich es zusammenfassen. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt kündige ich gleichzeitig die nächste Folge an, möchte euch aber auch noch ein Schmankerl zum Ende dieser Folge geben. Und zwar habe ich diese 5 Hacks, die ihr gerade gehört habt, durch meine KI-Experten nochmal aufarbeiten lassen. Inklusive einer Internetrecherche zu dem Thema. Was dabei rausgekommen ist, ist sehr kontrovers und durchaus an vielen Stellen gegen diese Autoren aus dem Zuckertrick. Macht euch eure eigenen Gedanken, hört euch dann vielleicht auch nochmal meine Tipps an. Es ist wirklich wichtig, bei allen diesen Tricks und Tipps und Hacks, die ihr im Internet so lest und hört. Als allererstes, das ist ja mein Thema, individuell anzupassen. Nicht jeder wird bei jedem Zuckeranstieg hangry, also ärgerlich, weil er eben aus Hunger irgendwie seinen Insulinspiegel und seinen Zuckerspiegel hat ansteigen lassen. Nicht jeder macht dies, nicht jeder macht das. Nicht jeder depersonalisiert und hat irgendwelche Gehirnveränderungen. Dafür hat er andere Symptome. Das Ziel muss immer sein, fühlt euch besser als vorher. Dann könnt ihr das mit Wearables vereinbaren oder auch lassen. Manchmal sind Wearables aber gut, um nachzugucken, ob sich was verändert und es nachzuweisen und auch manchmal, um Stagnationsphasen eher zu erkennen und dort vielleicht gegen vorzugehen. Trotzdem ist Kreativität und Individualität unbedingt wichtig. Man kann sich in Gruppen einpacken, Auf das Thema Gruppen und Cluster werde ich kommen, wenn ich in die Nahrungsergänzungsmittel hineingehe, weil dann wird es ganz sicher wichtig, dass man eben sich in Gruppen einteilt, also in individuelle Gruppen, die dann relativ breit gefächert sind und sehr individuell auch sind. Aber das ist jetzt ein bisschen in die Zukunft geguckt. Also, jetzt kommen die KI-Experten, die das Thema, ich finde, super und auch witzig und auch, naja, vor allem auch fast satirisch aufgearbeitet haben. Nehmt die aus meiner Sicht nicht ganz ernst. Nehmt es höchstens so ernst, dass ihr alle Dinge, die ihr so hört, ernst hinterfragt oder mich fragt. Ich bin ja euer Begleiter durch den Dschungel, der da draußen ist, den Dschungel der Leute, die einfach nur Geld an euch verdienen wollen. Geld verdienen ist nicht verboten, aber manche treiben es eben zu bunt und zu weit. Und auf die sollte nicht reinfallen.
Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist in der absoluten Blüte deines Lebens. Du bist gesund, du machst Sport, du ernährst dich ausgewogen.
Also eigentlich alles perfekt.
Genau, alles bestens. Du sitzt an einem wunderschönen sonnigen Nachmittag im Park und beißt so richtig genüsslich in einen frischen, knackigen Apfel. Ein Moment der puren Idylle.
Bis das Handy klingelt?
Richtig. Oder eher, es fängt wild an zu vibrieren, ein Alarm geht los, eine App auf deinem Display blinkt leuchtend rot auf und warnt dich vor einem, ja, vor einem akuten biologischen Notfall in deinem eigenen Körper.
Und das wegen eines Apfels?
Ja. Du starrst auf diesen kleinen Sensor, den du dir da völlig freiwillig in den Oberarm gerammt hast und denkst dir in Panik, oh mein Gott, dieser harmlose Apfel bringt mich gerade um.
Was natürlich völliger Unsinn ist, das ist die perfekte Illusion einer medizinischen Krise.
Genau das.
Wir machen hier aus einem extrem gesunden, harmlosen Stück Obst eine lebensbedrohliche Anomalie. Das ist, also wenn wir ehrlich sind, absolute Hightech-Hypochondrie im Gewand der Gesundheitsoptimierung.
Und exakt das ist unser Thema heute. Willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse. Wir sezieren heute für dich diese sehr feine und vor allem sehr lukrativ verschwommene Linie zwischen echter physiologischer Wissenschaft und diesem ganzen Wellness-industriellen Komplex.
Eine sehr wichtige Linie.
Absolut. Wir blicken für dich hinter die Kulissen eines Trends, der gerade wirklich Millionen von völlig gesunden Menschen dazu bringt, ihren eigentlich perfekt funktionierenden Stoffwechsel als so eine Art tickende Zeitbombe zu betrachten.
Ja, es geht um dieses permanente Blutzucker-Tracking für Gesunde.
Genau. Und natürlich um den kometenhaften Aufstieg der sogenannten Glucose Goddess.
Im Grunde ist das Ganze eine extrem faszinierende, aber auch wirklich erschreckende soziologische Studie.
Wie meinst du das genau?
Naja, wir beobachten hier quasi in Echtzeit, wie ein medizinisches Hilfsmittel, also ein Sensor, der für Menschen mit echtem Diabetes absolut lebensrettend und revolutionär ist, plötzlich zu so einem Lifestyle-Gadget für die besorgte Oberschicht mutiert.
Das ist ein guter Punkt.
Ein Gadget, das uns allen einredet, wir hätten ein massives gesundheitliches Problem. Ein Problem, von dem wir bis gestern noch nicht einmal wussten, dass es überhaupt existiert.
Okay, lass uns das mal auspacken. Das ist der Punkt, an dem wir uns die Anführerin dieser Bewegung mal genauer ansehen müssen. Jessie Inchaus-Pay, im Netz eben bekannt als die Glucose Goddess.
Oh ja, die Goddess.
Wir reden hier von über 5 Millionen Followern allein auf Instagram. Ihre Bücher liegen weltweit in den Bestsellerlisten. Die wurden in, ich glaube, dutzende Sprachen übersetzt.
Was ja durchaus zeigt, wie sehr sie einen Nerv trifft.
Definitiv. Und was ich extrem spannend finde, sie hat Mathematik und Biochemie studiert und sie war Produktmanagerin bei 23andMe.
Ah, das Genanalyseunternehmen.
Exakt. Das ist genau die Firma, die Genanalysen für den Hausgebrauch so richtig massentauglich gemacht hat. Sie weiß also wirklich ganz genau, wie man extrem komplexe biologische Daten an den, naja, verunsicherten Endverbraucher verkauft.
Das ist eine sehr wichtige Expertise in diesem Markt.
Und ihre Kernbotschaft, wenn ich das aus den ganzen Quellen richtig verstehe, ist eigentlich ziemlich simpel. Sie sagt, sogenannte Glucose-Spikes, also diese Blutzuckerspitzen nach dem Essen, sind das absolute Böse.
Der Feind Nummer eins.
Genau. Sie seien die Wurzel allen Übels. Von Hautproblemen über ständige Müdigkeit bis hin zur vorzeitigen Alterung. Alles ist angeblich die Schuld dieser Spikes.
Und genau da beginnt diese wirklich brillante, aber extrem gefährliche rhetorische Verdrehung von absoluten biologischen Grundprinzipien.
Okay, erklären das mal.
Was hier faszinierend ist, es wird eine völlig normale Körperfunktion genommen und als pathologisch, also als krankhaft gebrandmarkt. Ein Blutzuckeranstieg nach dem Konsum von Kohlenhydraten ist keine Krankheit.
Sondern?
Es ist eine absolut normale, evolutionär sinnvolle und auch notwendige Reaktion deines Körpers.
Aber warte mal, da muss ich jetzt kurz reingrätschen. Wenn das alles so normal ist, warum fühlen sich dann so viele Menschen nach einem riesigen Teller Nudeln so extrem müde und abgeschlagen?
Das berüchtigte Schnitzelkoma.
Genau, das Foodkoma, da muss doch irgendwas dran sein, dass diese krassen Spikes uns schaden. Oder bilden sich das Millionen von Menschen einfach nur ein?
Nein, dass man sich nach einer riesigen Portion Pasta müde fühlt, ist ein absolut reales Phänomen. Aber die Wellness-Industrie schiebt es hier völlig auf den falschen Übeltäter.
Okay, auf wen dann?
Diese Müdigkeit, das nennt man medizinisch postprandiale Somnolenz, hat oft extrem wenig mit so einem gefährlichen Spike zu tun.
Sondern womit?
Wenn du eine sehr große Mahlzeit isst, dann verlagert dein Körper ganz massiv Blut in den Verdauungstrakt. Dein Parasympathikus, das ist der Teil des Nervensystems, der für Ruhe und Verdauung zuständig ist, der wird extrem hochgefahren.
Ah, okay, das macht natürlich Sinn.
Und dazu kommt noch, du nimmst Aminosäuren auf, wie zum Beispiel Tryptophan. Aus diesem Tryptophan bildet das Gehirn dann Melatonin, also unser Schlafhormon.
Das ist ja ein riesiges Zusammenspiel.
Genau, es ist ein hochkomplexes, multifaktorielles Geschehen. Aber die Glucose Goddess reduziert das alles komplett auf diesen einen Satz: Dein Blutzucker war hoch, deshalb bist du müde, das ist gefährlich.
Verstehe. Das klingt echt so, als würde man uns allen einreden wollen, dass Schwitzen beim Sport eine lebensbedrohliche Überhitzung deines Körpers ist.
Ja, fantastischer Vergleich.
Und dass man das dann sofort mit irgendwelchen superteuren Biohacks stoppen muss. Obwohl der Körper in dem Moment ja eigentlich genau das tut, was er tun soll, nämlich die Temperatur regeln.
Eine wirklich hervorragende Analogie. Schauen wir uns mal an, was im Körper wirklich passiert. Also, du isst Kohlenhydrate. Dein Körper zerlegt diese im Darm in einzelne Zuckermoleküle, primär eben Glucose.
Klar, der normale Verdauungsprozess.
Richtig, dieser Zucker geht dann ins Blut. Und das ist extrem wichtig, denn das ist dein Treibstoff. Deine Bauchspeicheldrüse registriert diesen Anstieg sofort und schüttet das Hormon Insulin aus.
Insulin ist dann sozusagen der Schlüssel, oder?
Genau so ist es. Insulin funktioniert exakt wie ein Schlüssel. Es dockt an deine Zellen an, schließt die Tür auf und der Zucker verschwindet aus dem Blutkreislauf in die Zellen, wo er dann als Energie verbrannt wird.
Und wie lange dauert das normalerweise?
Bei einem stoffwechselgesunden Menschen ist dieser Wert innerhalb von etwa 2 Stunden wieder völlig normal eingeregelt.
2 Stunden? Okay.
Die Deutsche Diabetesgesellschaft warnt mittlerweile sogar explizit davor, diese normale, fließende Kurve als Gefahr darzustellen.
Das ist krass.
Ja, denn wenn du gesund bist, dann schwankt dein Blutzucker. Und das soll er auch. Ein starrer Blutzuckerspiegel, so eine flache Linie, ist bei einem gesunden Menschen physiologisch überhaupt nicht vorgesehen.
Okay, das leuchtet mir alles ein. Aber hier wird es jetzt wirklich interessant. Denn jetzt kommt ja das ganz große Argument der Wellness-Jünger. Zahlen lügen nicht.
Das beliebte Zahlenargument.
Ja. Und wie sehen all diese kerngesunden Follower ihre angeblich so gefährlichen Spikes? Genau, durch diese Continuous Glucose Monitore, kurz CGMs.
Diese kleinen weißen Dinger am Arm.
Genau, diese Knöpfe, die man sich hinten an den Trizeps klebt. Wenn ich so ein Ding trage und die App zeigt mir nach einem völlig harmlosen Vollkommenbrot eine gigantische, tiefrote Kurve an. Also dann muss ich doch irgendetwas fundamental falsch gemacht haben, oder?
Das denkt man im ersten Moment.
Weil die Technik denkt sich diese Zahlen ja nicht einfach aus.
Und exakt hier tappen gerade Millionen in eine wirklich massive Technikfalle. Eine Falle, über die niemand in dieser ganzen Optimierungsblase gerne spricht.
Was ist denn Denkfehler?
Der Denkfehler liegt darin, einfach zu glauben, dass diese Geräte bei gesunden Menschen exakt dieselbe Präzision haben wie bei echten Diabetikern. Weißt du eigentlich, was genau diese Sensoren da messen?
Naja, sie heißen Blutzuckermessgeräte. Ich bin also davon ausgegangen, da ist so ein winziger kleiner Stachel, der in mein Blut pickst und den Zucker misst.
Falsch. Und das ist der springende Punkt.
Okay.
Technisch gesehen messen diese CGMs die Glukosekonzentration überhaupt nicht im Blut. Sie messen sie in der interstitiellen Flüssigkeit.
Der Inter was?
In der interstitiellen Flüssigkeit. Das ist quasi das Zwischenzellwasser drüben im Unterhautfettgewebe.
Okay, Moment, das musst du jetzt echt für mich übersetzen. Was ist der Unterschied für die Messung, ob der Zucker jetzt im Blut oder in diesem Gewebewasser gemessen wird?
Pass auf, stell dir vor, der Blutkreislauf ist eine riesige Autobahn. Auf dieser Autobahn sind die Lieferwagen mit dem Zucker rasend schnell unterwegs.
Okay, ich bin dabei.
Das Gewebewasser, wo der Sensor sitzt, ist aber nur der kleine Parkplatz vor den Häusern der Zellen, dort, wo die Wagen irgendwann mal ankommen sollen.
Ah.
Wenn du jetzt etwas isst, dann steigt der Zucker zuerst auf der Autobahn an, also im Blut. Und erst mit einer ganz erheblichen zeitlichen Verzögerung diffundiert dieser Zucker dann durch die Wände der Blutgefäße in das Gewebewasser.
Das heißt, das Gerät hinkt hinterher?
Genau. Das bedeutet, es gibt eine systemimmanente, bauartbedingte Zeitverzögerung von etwa 10 bis 20 Minuten zwischen dem echten Blutzucker in deinen Adern und dem Wert, der auf deiner App aufblinkt.
Wahnsinn. Das heißt also, wenn mein Handy da plötzlich Alarm schlägt und ich total in Panik gerate, ist das eigentlich nur ein spätes Echo aus der Vergangenheit?
Absolut. Und es wird noch sehr viel problematischer.
Oh je.
Für einen Menschen mit Typ 1 Diabetes ist diese Verzögerung ein völlig akzeptabler Kompromiss. Der gewinnt dadurch extrem an Lebensqualität, weil er sich nicht mehr 20 Mal am Tag in den Finger stechen muss.
Klar, das ist ein Segen für die.
Der Algorithmus in diesen Geräten ist ganz speziell darauf kalibriert, gefährliche Überzuckerungen und Unterzuckerungen bei einem kranken Stoffwechsel rechtzeitig zu erkennen.
Aber nicht für uns Gesunde.
Richtig. Wenn du dieses für Diabetiker kalibrierte Gerät an einen kerngesunden Menschen klebst, der jetzt feinste Nuancen seines Frühstücks mikromanagen will, dann wird es einfach absurd.
Hast du da irgendwie konkrete Daten? Weil absurd ist ja schon ein ziemlich starkes Wort für medizinische Hightech.
Das ist es. Und ja, die Daten sind extrem deutlich. Eine wirklich hochinteressante klinische Studie der Universität Bath aus Großbritannien hat das mal ganz schonungslos offengelegt.
Was haben die gemacht?
Die Forscher haben völlig kerngesunde Probanden mit genau diesen CGM-Sensoren ausgestattet. Aber parallel dazu haben sie bei denselben Leuten echte Kapillarblutmessungen direkt aus dem Finger durchgeführt.
Achso, um den wahren Blutzucker als Kontrolle zu haben.
Ganz genau.
Und? Haben die teuren Sensoren bei den gesunden Leuten versagt?
Wir haben die Werte drastisch verzerrt. Nach dem Konsum von kohlenhydratreichen Lebensmitteln haben diese Sensoren die glykämische Belastung massiv überschätzt.
Wie massiv reden wir hier?
Die Forscher haben berechnet, dass die Sensoren eine um fast 400% erhöhte Verweildauer oberhalb des sogenannten Zielkorridors anzeigten. 400% verglichen mit dem echten Blutwert aus dem Finger.
Bitte was? 400% Abweichung. Das ist ja, als würde mein Autotacho 150 km/h anzeigen, während ich gerade mit 30 gemütlich durch so eine Spielstraße rolle.
Ein sehr passendes Bild.
Das bedeutet doch, die App schreit mich an, dass mein Blutzucker völlig eskaliert und ich in Gefahr bin, während mein echtes Blut eigentlich sagt, alles ganz entspannt, Leute.
Exakt. Und genau hier beginnt die echte, handfeste Gefahr für dich als gesunden Menschen. Plötzlich wird ein ballaststoffreicher, vitaminvoller Apfel oder eine Schüssel Linsen vom Algorithmus als hochglykämische Gefahrenquelle eingestuft.
Das ist doch völlig verrückt.
Ja. Führende Ernährungsmediziner warnen da mittlerweile wirklich eindringlich davor. Das reale Risiko dieses Trends ist eben nicht dein Blutzucker.
Sondern?
Das Risiko ist, dass an sich gesunde Menschen anfangen, massiv Obst, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte von ihrem Speiseplan zu streichen. Und zwar nur, weil so ein fehlkalibrierter Algorithmus sie wegen einer harmlosen Banane abstraft.
Wir züchten uns da also eine Essstörung heran.
Wir züchten uns gerade systematisch eine Generation mit orthorektischem Essverhalten heran.
Das musst du kurz definieren, orthorektisch.
Das sind Menschen, die einen ungesunden, fast krankhaften Zwang entwickeln, sich extrem gesund und restriktiv zu ernähren. Und das alles nur, weil sie angetrieben werden von der irrealen Angst vor völlig normalen physiologischen Prozessen.
Das ist echt Wahnsinn. Und wenn diese Angst vor dem Essen dann erst einmal erfolgreich in den Köpfen der Leute gepflanzt ist, dann braucht dieses verängstigte Publikum natürlich eine Retterin.
Und da ist sie zur Stelle.
Genau. Hier tritt die Glucose Goddess mit ihren berühmten Hacks auf die Bühne. Das sind so Dinge, die man tun soll, um diese bösen Spikes schön flach zu halten. Lass uns da mal ein bisschen diskutieren und überprüfen, was davon physiologisch überhaupt Sinn ergibt und was einfach nach Alchemie klingt.
Sehr gerne.
Einer ihrer populärsten Tricks ist der Essigtrick. Man soll vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser mit einem Schuss Essig trinken. Was passiert da bitte in meinem Körper?
Interessanterweise hat dieser spezielle Hack tatsächlich ein gewisses wissenschaftliches Fundament.
Ach echt?
Ja, Studien zeigen, dass die Einnahme von Essigsäure vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit den Glukosepeak und den Insulinpeak tatsächlich abflachen kann.
Aha, also hat sie doch recht. Aber wie funktioniert das? Zerstört der Essig da irgendwie den Zucker im Essen?
Nein, nein. Der Mechanismus ist viel banaler und hat einfach mit der Mechanik der Verdauung zu tun. Dein Magen muss die Nahrung ja zerkleinern und dann nach und nach in den Dünndarm abgeben. Denn erst dort wird der Zucker dann ins Blut aufgenommen.
Okay, und der Essig?
Der stark saure pH-Wert des Essigs verzögert schlichtweg diese Magenentleerung.
Ja, es dauert also einfach länger.
Genau. Wenn der Speisebrei durch die zusätzliche Säure länger im Magen bleibt und nur viel, viel langsamer in den Dünndarm tröpfelt, dann wird natürlich auch die Glukose viel langsamer ins Blut aufgenommen. Die Kurve wird also flacher gestreckt.
Das klingt jetzt in der Theorie ja ganz gut, aber mal ganz pragmatisch. Wenn ich jetzt jeden Tag, vor jeder Mahlzeit, Essigsäure trinke, das kann doch auf Dauer überhaupt nicht gesund sein.
Ist es auch nicht.
Also wunderbar, wir ruinieren uns also konsequent den Zahnschmelz und reizen unsere arme Magenschleimhaut mit purer Säure und das alles nur, um den eigentlich völlig harmlosen Zuckeranstieg eines Haferbreis künstlich ein bisschen in die Länge zu ziehen?
Du bringst es da wirklich exakt auf den Punkt. Es ist ein völlig unverhältnismäßiger Tauschhandel. Du bekämpfst einen normalen biologischen Prozess, indem du andere, wichtige Teile deines Körpers potenziell schädigst.
Das ist absurd.
Und das Absurdeste daran ist ja, wenn du deinen Blutzucker nach dem Essen wirklich regulieren willst, dann hat uns die Evolution ein viel eleganteres, viel mächtigeres und vor allem völlig kostenloses Werkzeug mitgegeben.
Okay. Und das wäre?
Deine Muskeln. Genauer gesagt, die Muskelkontraktion.
Was bedeutet das jetzt für meinen Alltag? Muss ich jetzt echt nach jedem Teller Nudeln im schicken italienischen Restaurant panisch aufspringen und zwischen den Tischen hastig 30 Kniebeugen machen?
Also, das könntest du theoretisch natürlich tun. Muskelkontraktion ist in der Tat der stärkste insulinunabhängige Weg, Glukose aus deinem Blut zu räumen.
Moment, insulinunabhängig? Erklär das bitte nochmal. Ich dachte, wir brauchen immer das Hormon Insulin, also diesen Schlüssel, um den Zucker in die Zellen zu kriegen?
Normalerweise ja, genau wie bei dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, das wir vorhin besprochen haben. Aber, und das ist der Trick, wenn ein Muskel aktiv arbeitet, braucht er extrem schnell Energie. Er braucht sogenanntes ATP.
Okay.
Dadurch ändert sich das Energieverhältnis direkt in der Muskelzelle. Und das führt dann dazu, dass ganz spezielle Transporter, die nennt man GLUT4-Rezeptoren, an die Oberfläche der Zelle wandern.
Und was machen die da?
Die saugen die Glukose förmlich aus dem Blutkreislauf auf. Und zwar komplett, ohne dass Insulin als Schlüssel überhaupt benötigt wird. Der arbeitende Muskel bricht die Tür sozusagen einfach auf, weil er extrem Hunger hat.
Das ist ja genial. Aber mal ganz ehrlich, nach einem richtig guten Abendessen will ich mich auf der Couch entspannen und garantiert keine Kniebeugen machen. Große Muskeln wie der Oberschenkel, das ist extrem anstrengend.
Genau da ist das Problem. Und große Muskeln leeren primär auch erst einmal ihre eigenen intern gespeicherten Zuckervorräte, das Glykogen, bevor sie überhaupt anfangen, viel Zucker aus dem Blut zu holen.
Also bringt das Kniebeugenmachen gar nicht sofort was?
Es dauert ein bisschen. Aber hier kommt eine wirklich bahnbrechende Forschung von Dr. Mark Hamilton ins Spiel. Der hat sich nämlich einen sehr spezifischen Muskel angesehen, den Musculus soleus.
Wo zur Hölle ist bitte der Musculus soleus?
Das ist der Schollenmuskel. Der liegt ganz tief unten in deiner Wade.
Ah, okay. Wade.
Genau. Und er macht nur etwa ein einziges, winziges Prozent unserer gesamten Körpermasse aus. Aber sein biochemisches Profil ist absolut einzigartig im menschlichen Körper. Er besteht nämlich fast ausschließlich aus hochoxidativen Typ-1-Fasern.
Okay, stopp. Bevor ich hier gedanklich komplett aussteige, was genau bedeutet dieses hochoxidativ für meinen Blutzucker?
Es bedeutet einfach, dass dieser Muskel, ganz anders als dein großer Oberschenkel, fast kein eigenes Glykogen speichert.
Ah, er hat keine eigenen Vorräte.
Richtig. Er ist evolutionär darauf ausgelegt, stundenlang zu arbeiten, ohne zu ermüden. Zum Beispiel beim ganz normalen Stehen oder Gehen. Und weil er eben keine eigenen Speicher hat, verbrennt er bei Bewegung fast ausschließlich freie Glukose und Blutfette direkt aus dem Blutkreislauf.
Wow.
Er funktioniert wie ein kleiner, unermüdlicher Staubsauger.
Das klingt unfassbar praktisch. Und wie werfe ich diesen Wadenstaubsauger an, ohne gleich einen Marathon laufen zu müssen?
Hamilton hat in seinen Studien gezeigt, dass man diesen Muskel optimal im Sitzen aktivieren kann.
Im Sitzen?
Ja, durch den sogenannten Soleus-Push-Up. Du sitzt also ganz normal am Schreibtisch, deine Zehenspitzen bleiben fest auf dem Boden und du hebst einfach nur rhythmisch deine Fersen an. Auf und ab.
Warte mal, du beschreibst mir da gerade exakt das, was nervöse Leute ständig am Schreibtisch machen. Wippen mit den Füßen. Das ist genau das, was mir meine Lehrerinnen in der Schule immer verbieten wollte, weil es Zappeln ist.
Exakt dieses Zappeln. Und in Hamiltons klinischer Studie hat dieses absolut simple Wippen den Blutzuckerspike nach einer heftigen Glukosebelastung um unglaubliche 52% gesenkt. Bei völlig untrainierten Probanden.
52%? Nur durch Zappeln?
Ja, und die Insulinausschüttung wurde gleichzeitig um 60% reduziert. Und da dieser spezifische Muskel nicht ermüdet, kannst du das ganz gemütlich beim Podcast hören oder eben am Schreibtisch machen.
Das ist ja unfassbar. Der effektivste, wirklich am besten wissenschaftlich belegte Biohack der Welt, um deinen Stoffwechsel nach dem Essen zu regulieren, besteht buchstäblich darin, wie so ein ungeduldiger Teenager am Schreibtisch mit den Füßen zu wackeln.
So sieht's aus.
Das kostet überhaupt nichts, du brauchst dafür garantiert keine App, du ruinierst dir nicht den Magen mit irgendeinem Essig. Einfach nur ein bisschen wackeln.
Ja, aber genau hier liegt natürlich das riesige Problem für die Industrie. Wenn die allerbeste Lösung deines vermeintlichen Problems völlig kostenlos ist, wie soll man dann bitte schön damit Millionen verdienen?
Tja, und ob man damit Millionen verdient? Denn, Überraschung, die Glukosegottes belässt es ja längst nicht mehr nur bei ihren Buchverkäufen und diesen harmlosen Tipps.
Natürlich nicht.
Sie verkauft mittlerweile extrem geschäftstüchtig ihr eigenes teures Anti-Spike-Nahrungsergänzungsmittel. Das große Versprechen dahinter lautet, schluck diese Pille vor dem Essen und du kannst hemmungslos Kohlenhydrate in dich hineinschaufeln, ohne diesen bösen Blutzuckerspike zu bekommen.
Ein Traum für viele.
Lass uns also mal einen Blick auf diese hochgelobten Wunderzutaten werfen. Eine der Hauptkomponenten in solchen Pillen ist oft sogenanntes Maulbeerblattextrakt. Was soll das in mir bewirken?
Der aktive Wirkstoff, der in den Blättern dieses Maulbeerbaums steckt, heißt 1-Deoxynoirimycin. Das wird oft einfach als 1-DNJ abgekürzt.
Das klingt ehrlich gesagt wie ein chemischer Kampfstoff. Was macht dieses 1-DNJ in meinem Körper?
Physiologisch gesehen ist das ein sogenannter kompetitiver Inhibitor. Um das mal bildlich zu machen, deine Verdauungsenzyme im Darm, also die Alpha-Glucosidase und die Alpha-Amylase, die arbeiten wie kleine Scheren.
Scheren im Darm?
Genau, die schneiden die langen, komplexen Kohlenhydratketten aus deinem Brot in kleine Glukosestücke. Und nur die können dann ins Blut gehen. Dieser Wirkstoff aus dem Maulbeerblatt blockiert nun diese Scheren. Er verklebt sie quasi.
Das heißt, das Brot wird im Darm dann gar nicht richtig aufgespalten?
Richtig. Dein Körper kann die Kohlenhydrate nicht mehr effektiv verarbeiten. Die ganzen unverdauten Zuckerketten bleiben einfach im Darm liegen, wandern dann weiter und werden schließlich im Dickdarm von Bakterien fermentieren.
Klingt ungemütlich.
Das ist es. Was nämlich als wunderbare Nebenwirkung zu massiven Blähungen und starken Bauchschmerzen führen kann.
Okay, also Blähungen hin oder her. Wenn ich das Zeug schlucke, dann bleibt der Zucker im Darm. Mein Blutzucker steigt also nicht. Das bedeutet doch, die Pille funktioniert. Oder etwa nicht.
Und genau hier wird es extrem manipulativ. Wir haben in unseren Quellen für heute eine Tiefenanalyse des Office for Science in Society von der kanadischen McGill University. Die haben sich mal ganz genau angesehen, auf welche wissenschaftlichen Belege sich die Goddess bei ihren Produkten beruft.
Und was kam dabei raus?
Sie zitiert als Beweis für die Wirksamkeit ihres Maulbeerextraktes einen großen systematischen Review, also eine Zusammenfassung vieler Studien aus dem Jahr 2023.
Naja, das klingt doch erstmal nach sehr solider Wissenschaft.
Das dachte sich das Marketingteam wahrscheinlich auch. Aber die Forscher der McGill University haben sich dann tatsächlich die Mühe gemacht, diesen Review auch wirklich zu lesen.
Oh. Ein fataler Fehler für das Marketing.
Absolut. Denn die Autoren dieser Übersichtsarbeit kommen zu einem unmissverständlichen Schluss. Sie schreiben, die Studienlage am Menschen ist von absolut miserabler Qualität.
Krass.
Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Der Maulbeerblattextrakt bewirkt bei gesunden Menschen keine signifikante Senkung des Blutzuckers.
Gar keine.
Bei Diabetikern, deren Stoffwechsel bereits extrem entgleist ist, mag das einen kleinen Effekt haben, aber für diesen kerngesunden Lifestyle-Optimierer, dem dieses Supplement dafür viel Geld verkauft wird, existiert schlichtweg keine Evidenz, dass es irgendetwas bringt.
Das ist wirklich unglaublich. Man nimmt also Studien, die an kranken Menschen gemacht wurden, und verkauft dann das Ergebnis an völlig gesunde Menschen als eine Art Prävention. Wahnsinn.
Es ist ein sehr lukratives Geschäftsmodell.
Aber lass uns direkt zur zweiten Zauberzutat kommen, die man in vielen dieser Präparate findet und die man übrigens auch wirklich überall im Netz als das ultimative Hausmittel liest. Zimt.
Ah, der Zimt.
Ich persönlich liebe Zimt auf meinem Haferbrei. Aber die Realität hinter diesem riesigen Zimt-Hype ist anscheinend eine absolute Farce.
Ja, wir müssen hier botanisch wirklich sehr präzise sein, um diesen Betrug zu verstehen. Wenn du im Supermarkt ganz normalen Zimt kaufst, gibt es primär zwei Arten. Den billigeren Cassia-Zimt und den sehr viel teureren Ceylon-Zimt.
Okay.
Cassia-Zimt hat in einigen wissenschaftlichen Studien, wenn man ihn in extrem hohen Dosen gibt, tatsächlich einen ganz leichten blutzuckersenkenden Effekt gezeigt.
Super. Also streue ich mir ab morgen einfach den halben Streuer von diesem Cassia-Zimt über mein Frühstück, oder?
Auf gar keinen Fall. Das ganz große Problem ist, dass Cassia-Zimt extrem hohe Mengen an Kumarin enthält. Und Kumarin ist hepatotoxisch.
Hepatotoxisch heißt giftig für die Leber, oder?
Richtig. Auf Deutsch, es ist pures Gift für deine Leber. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat da sehr klare Grenzwerte. Das Tageslimit für einen Menschen von etwa 70 Kilo liegt bei ungefähr 7 Milligramm Kumarin.
Okay, und wie viel ist im Zimt?
Ein einziger Teelöffel von diesem Cassia-Zimt enthält schon rund 26 Milligramm.
Oh wow, das ist ja ein Vielfaches.
Wenn du diesen Zimt also in therapeutischen Dosen nimmst, nur um deinen Blutzucker zu hacken, dann vergiftest du schleichend deine eigene Leber.
Okay, verstanden. Ein Leberversagen ist definitiv schlimmer als so ein kleiner Blutzuckerspike. Aber warte, dann nehmen diese ganzen teuren Supplement-Hersteller doch ganz bestimmt den guten, den teuren Ceylon-Zimt, richtig? Den sogenannten echten Zimt. Der hat doch fast keinen Kumarin und ist völlig sicher.
Richtig, Ceylon-Zimt ist für die Leber völlig sicher. Aber, und das ist jetzt der absolut größte Witz an dieser ganzen Industrie, Ceylon-Zimt hat laut rigoroser Forschung keinerlei akuten Effekt auf deinen Blutzucker.
Echt jetzt? Keinen einzigen?
Null. Es gibt eine sehr detaillierte Crossover-Studie in unseren Quellen, in der Forscher gesunden Probanden massive 6 Gramm Ceylon-Zimt verabreicht haben. Und sie haben die Leute danach 3 Stunden lang nach einem Glukosetest medizinisch überwacht.
Und das Resultat?
Absolut null Effekt auf den Blutzucker oder das Insulin. Diese ganzen positiven Effekte, von denen du da überall in den Blogs liest, stammen ausschließlich von dem lebergiftigen Cassia-Zimt.
Das ist ja ein wahrhaft meisterhaftes Geschäftsmodell für die Wellness-Industrie. Du hast also die großartige Wahl, entweder du kaufst dir den billigen Cassia-Zimt und ruinierst dir systematisch die Leber, oder du kaufst den richtig teuren Ceylon-Zimt in Kapselform und wirfst dein Geld für ein absolutes Placebo aus dem Fenster.
Ja. Es zeigt einfach so eindrucksvoll, wie biochemische Bruchstücke komplett aus dem Kontext gerissen werden, um ein Produkt zu verkaufen, das eigentlich niemand braucht.
Weißt du, was mich an diesem ganzen absurden Mikromanagement eigentlich am allermeisten stört?
Was denn?
Die Leute essen ihr Essen in völlig absurder Reihenfolge. Also erst eine trockene Schüssel Brokkoli, dann irgendwie das Fett, dann am Ende ein winziges Stück Kohlenhydrate, nur um diesen Spike zu dämpfen. Aber gleichzeitig ignorieren sie völlig den eigentlichen metabolischen Elefanten im Raum, nämlich den ganzen Rest ihres Lebens.
Ah, du meinst den Lifestyle abseits des Essstellers.
Genau, ich rede von Stress und vor allem von Schlafmangel. Spielt das wirklich so eine extrem große Rolle? Oder kann ich mich echt mit 3 Stunden Schlaf völlig gestresst ins Büro hetzen, solange ich brav vorher mein Essigwasser trinke und meine Maulbeerkapseln schlucke?
Das ist die vielleicht gefährlichste Illusion dieses gesamten Hypes. Lass uns da mal kurz eine kleine physiologische Schocktherapie machen. Wenn wir über Insulinresistenz reden, also genau das, wovor die Gollas-Craig alle Welt warnt, dann müssen wir über Schlaf reden.
Okay, leg los.
Chronische Schlafrestriktion zerstört deine Stoffwechselhomöostase in absoluter Rekordzeit. Und wir reden hier nicht von wochenlanger totaler Schlaflosigkeit. Studien zeigen klar, dass schon 4 Stunden Schlaf über nur 4 Nächte hinweg ausreichen.
Nur 4 Nächte?
Das ist für viele Menschen im normalen Arbeitsstress ja leider traurige Realität.
Eben.
Was genau passiert nach diesen 4 Nächten mit so wenig Schlaf in meinem Blut?
Durch diesen Schlafmangel schüttet dein Körper ganz massiv Stresshormone aus. Das führt dann dazu, dass die freien Fettsäuren in deinem Blut extrem nach oben getrieben werden.
Okay.
Diese Fette zirkulieren dann im Blutkreislauf und verursachen eine lipotoxische Belastung, also quasi eine Art Fettgiftigkeit für die Zellen. Und das blockiert direkt in deinen Muskel- und Fettzellen den intrazellulären Insulinsignalweg. Genauer gesagt, es stört die sogenannte PI3K-Aktkaskade.
Okay, warte mal. Bevor du mich jetzt mit biochemischen Kaskaden komplett abhängst, das bedeutet im Grunde doch, diese Türschlösser für den Zucker, von denen wir vorhin ganz am Anfang gesprochen haben, die sind plötzlich von innen verklemmt, oder? Das Insulin steht draußen, will brav aufschließen, aber der Schlüssel dreht sich einfach nicht mehr.
Perfekt zusammengefasst. Dein Schlüssel klemmt, weil der Stress und der Schlafmangel quasi Kaugummi ins Schloss gedrückt haben. Das Resultat ist eine handfeste, echte Insulinresistenz.
Wahnsinn.
Und es kommt sogar noch schlimmer.
Noch schlimmer?
Ja, wir haben unsere Stressachse, die sogenannte HP-Achse. Wenn du zu wenig schläfst, dann bleibt der natürliche abendliche Abfall deines Stresshormons Cortisol aus. Cortisol ist evolutionär aber dafür da, Energie für einen Kampf oder eine Flucht bereitzustellen.
Das berühmte Fight or Flight?
Genau. Es befiehlt deiner Leber, brandneue Glucose zu produzieren. Und gleichzeitig hemmt es die Aufnahme des Zuckers in die Muskeln, damit einfach genug Zucker für das Gehirn und Blut bleibt. Dein Blutzucker steigt also allein durch den Stress, ohne dass du auch nur ein einziges Gramm Kohlenhydrate gegessen hast.
Das ist so unfassbar ironisch. Nichts ist doch paradoxer als so ein moderner Gesundheitsapostel, der nachts hellwach im Bett liegt, auf die Decke starrt und Herzrasen hat, weil er sich panische Sorgen um diesen leicht roten Blutzuckerwert auf seinem Handy vom Abendessen macht.
Ja, die Ironie ist greifbar.
Und genau durch diesen stressbedingten, völlig neurotischen Schlafmangel treibt er seinen Körper dann tatsächlich in genau die Insulinresistenz, vor der er sich mit seinen Apps und Pillen eigentlich retten wollte.
Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung der allerfeinsten Sorte, angetrieben durch eine völlig unzureichende Sensortechnik für Gesunde und ein extrem kluges Marketing. Wir müssen echt aufhören, unseren Körper permanent wie einen fehlerhaften Roboter zu behandeln.
Absolut.
Ein gesunder Körper muss nicht auf Zellebene mikro gemanagt werden. Wenn diese Sensoren ohne medizinische Indikation und diese teuren Supplemente aus irgendwelchen Pflanzenextrakten bei gesunden Menschen etwas zuverlässig anzeigen, dann ist das oft eher ein prall gefülltes Bankkonto als eine echte medizinische Notwendigkeit.
Wow. Fassen wir diese völlig absurde Debatte also mal zusammen. Wenn du kerngesund bist, ist dein Körper ein unfassbares, evolutionäres Wunderwerk. Er kann mit einem verdammten Apfel oder einem Teller Nudeln problemlos umgehen.
Er hat das ja auch Jahrtausende lang geübt.
Richtig. Er braucht dafür keine teure App, die dir ein schlechtes Gewissen macht, nur weil dein Blutzucker genau das tut, was er tun soll. Nämlich ansteigen, dir Energie liefern und dann wieder abfallen. Die echten Werkzeuge für einen gesunden Stoffwechsel sind geradezu schmerzhaft, unsexy und langweilig.
Schlaf und Bewegung.
Ganz genau, ausreichend und tief schlafen, echten Stressabbau betreiben. Und wenn du wirklich, wirklich nach dem Essen etwas für deinen Stoffwechsel tun willst, dann wackel am Schreibtisch einfach ein bisschen mit den Füßen.
Der gute alte Soleus-Push-Up.
Der Soleus-Push-Up. Kostenlos, tiefgründig wissenschaftlich belegt, völlig ohne Magenbrennen durch irgendwelchen Essig und ohne das Risiko einer schleichenden Zimtvergiftung.
Die wichtigste Lektion ist wirklich, wir müssen lernen, unsere eigene physiologische Variabilität wieder als ein pulsierendes Zeichen von Gesundheit zu betrachten und nicht als ein fehlerhaftes Krankheitssymptom.
Und mit genau diesem wunderbaren Gedanken entlassen wir dich aus der heutigen tiefen Analyse. Aber natürlich nicht, ohne dir noch einen finalen, etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg zu geben, den du mal in Ruhe für dich durchdenken kannst.
Da bin ich gespannt.
Stell dir einfach mal vor, wir lagern die natürliche Intuition für unseren eigenen Körper wirklich komplett an Algorithmen, an Apps und profitorientierte Tech-Unternehmen aus. Wir verlernen darauf zu hören, ob wir satt, müde oder energiegeladen sind. Und wir schauen stattdessen auf einen kleinen Bildschirm, der uns sagt, wie wir uns fühlen sollen.
Eine gruselige Vorstellung.
Wenn wir anfangen, wirklich jede natürliche, völlig harmlose biologische Schwankung als fehlerhaftes Design zu betrachten und verbissen zu bekämpfen, optimieren wir dann wirklich unsere Gesundheit? Oder machen wir uns am Ende des Tages nur zu hochgradig neurotischen Sklaven einer Wellnessindustrie, die von nichts anderem profitiert als von unserer tiefen, irrationalen Angst vor der eigenen Normalität? Denk mal drüber nach, wenn du das nächste Mal genüsslich in einen frischen Apfel beißt. Bis zur nächsten Tiefenanalyse.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMade Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben. Ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMade, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMed Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.